This is Shock 2.
Hallo und herzlich willkommen beim Shock 2 Podcast. Jetzt ist es endlich da. Pokémon Legenden Z bis A ist auf unseren Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 Systemen angekommen. Die Legendenreihe, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, das Pokémon-Franchise aufzufrischen und in eine neue Generation zu bringen, ist zurück. Wir sind in Illumina City angekommen, in der von Frankreich inspirierten Carlos-Region. Und zusammen mit Ben schaue ich mir an, ob es eine würdige Neuinterpretation der Pokémon-Reihe ist. Ben, wie verlaufen deine Abenteuer in Illumina City?
Ja, servus einmal. Wie verlaufen meine Abenteuer hier? Ja, okay, also im Allgemeinen muss man sagen, ja, diese Legendenreihe ist ja irgendwo fast schon der neue Hoffnungsträger von diesem Franchise geworden, weil ja, nach dem letzten Teil, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt die nächsten Mainline-Titel sozusagen überhaupt wieder angeschaut hätte, aber den Legenden, weil ich Arceus doch gar nicht so unspannend fand, habe mir gedacht, okay, kann man da durchaus einmal reinschauen. Und man muss schon sagen, dass sie das auf jeden Fall, finde ich, weitergetrieben haben, das Konzept, dass sie experimentell sind, sich vielleicht auch mal ein bisschen was trauen und neue Wege beschreiten, und das merkt man in dem Spiel, finde ich, quer durch an. Also das von dem her ist schon da. Nur, ja, also gut, vielleicht sollte man mal so ein bisschen kurz einen Rundumschlag machen. Was hat sich verändert? Sozusagen, was ist jetzt hier neu? Würde ich jetzt schätze ich mal, stimmst du mir zu, weil der größte Punkt, der hier anders ist, ist einfach das Kampfsystem.
Ja, genau. Also ein Pokémon-Spiel läuft ja normalerweise so ab, dass man sich durch eine Region kämpft, man sammelt seine Viecher, man trainiert sie hoch, man kämpft gegen ArenaleiterInnen und wird irgendwann Pokémon-Champion. In Arceus war es schon anders, weil du hattest deine, eher Monster Hunter-artig, ich würde sagen stark Monster Hunter inspiriert, du hattest so deine Base-Stadt.
Ja.
Nur von der Struktur. Du hattest deine Base-Stadt und dann hattest du Quests, bist rausgegangen, hast bestimmte Viecher gesucht, sie gefangen, bist zurückgegangen und dann gab es ab und zu große Bosskämpfe. Aber wie gesagt, ich weiß, du bist ein großer Monster Hunter-Fan. Ich würde sagen, das ist wohl das Eheste, an dem sich das Spiel orientiert hat.
Ja.
Jetzt, Legenden ZA hat gar keine Region mehr, sondern es spielt alles in einer Stadt. Das finde ich schon mal ist ein großer Unterschied für einen Pokémon-Titel. Und dann das Gameplay, das Moment-zu-Moment-Gameplay das selber, ist dieses dynamische Echtzeit-Kampfsystem. Und wie läuft das ab? Früher war alles rundenbasiert, auch in Arceus rundenbasiert. Und jetzt finden die Züge beider Spieler, beider Pokémon, die sich gegenüberstehen, gleichzeitig ab. Ne? Also dann kannst du deine Aquaknarre raus und der Gegner holt seinen Donnerschock raus. Du wirfst einen Flammenwurf raus, gleichzeitig kann der Gegner dich treten. Das ist eine ziemlich massive Änderung für ein Kampfsystem, das jetzt 30 Jahre eigentlich ziemlich gleich geblieben ist.
Ja, definitiv. Findest du's? Also ich finde es auf jeden Fall, es fühlt sich frisch an. Also das einfach mal so klar drinnen. Es fühlt sich, finde ich, mehr, also näher daran an, sozusagen die Kämpfe, wie sie im Anime ablaufen, sozusagen ein bisschen in dieses Spiel hineinzubringen, ohne jetzt sozusagen komplett zu einem Action-Spiel zu werden. Also es hat ein paar positive Seiten, die ich daran finde, ist, dass es halt die ganzen Attacken halt unterschiedliche Cooldowns haben und man dadurch halt einfach so eine neue taktische Komponente mit reinbeziehen muss, dass man sich sozusagen entscheidet, okay, diese Attacke ist nicht nur, ich kann die so oft einsetzen, bevor ich wieder einen AP-Trank in mein Pokémon reinstopfen muss, sondern es ist wirklich, diese besonders starke Attacke bedeutet, dass ich sie deutlich weniger oft machen kann als die schwächeren Attacken und dass man halt dann eben abwiegen muss, okay, die tatsächlich mehr Angriffsstärke haben, mehr Schaden machen oder einen besseren Effekt haben, haben dann sehr lange Cooldowns, und wenn man dann sozusagen nur solche Attacken reinmacht, dann macht man einmal jede Attacke und dann steht man mal an und der Gegner kann einen mit schnellen Attacken dabei weiter fertig machen. Und dass da sozusagen eine Balance dann zu finden, das ist einfach eine neue Komponente für Pokémon, die ich finde, einfach Spaß macht und per se gut funktioniert.
Ja.
Ja, was mir nicht ganz so gut an dem jetzt gefällt, ist irgendwie, dass es, also man hat halt keine wirkliche Kontrolle über das Pokémon. Du kannst ihm halt sagen, welche Attacken es machen soll, aber du kannst es jetzt nicht irgendwie extra positionieren oder ausweichen damit oder irgendwas in diese Richtung. Du kannst halt nur dann ein Doppelteam oder solche Attacken machen halt, mit denen du dann kurzfristig nicht getroffen werden kannst. Die haben aber meistens einen ewig langen Cooldown. Und das wäre ja auch okay, nur das Problem ist, dass die Positionierung des Pokémons sehr wohl relevant ist. Also wenn du hinter einem Stein stehst oder hinter einer Wand oder hinter einem Auto, dann kann sehr wohl eine Attacke einfach dagegen fliegen und dich nicht treffen. Das, obwohl du halt eigentlich das halt nicht wirklich kontrollieren kannst, wo dein Pokémon steht, weil das halt seinen eigenen Charakter hat. Und dann kannst du halt irgendwie so versuchen, wegzulaufen und dich dann irgendwie so zu positionieren, dass vielleicht die Attacke in einen Laternenfall fliegt, anstatt dich zu treffen und dann wieder vorgehen und deine Attacke machen. Aber so richtig kontrollieren lässt sich das halt nicht. Und das ist irgendwie für mich halt nichts Halbes und nichts Ganzes in dem Punkt. Das finde ich, haben sie ein bisschen seltsam gelöst. Und ganz ehrlich, man visiert ja eh schon den Gegner an und springt damit in einen anderen Modus, da hätten sie es halt einfach so machen müssen, dass man sein Pokémon auch ein bisschen herumbewegen kann und dann das halt mit ausnützen kann, dass, wenn man es so machen will. Oder sie sollen einfach sagen, die Attacken treffen alle, garantiert, das fände ich auch besser. So ist es ein bisschen, ja, also es fühlt sich an, als ob man das nicht wirklich provozieren kann, obwohl es teilweise unglaublich bedeutsam sein kann, dass man getroffen wird oder nicht.
Ja, ich stimme dir 100% zu. Es ist ein riesen Kuddelmuddel, ehrlich gesagt. Teilweise, ja, ab und zu blüht diese Anime-Fantasie schon auf, wenn ein Angriff nach dem anderen rausgefetzt wird und vor allem, wenn du in so einer Wildniszone bist, darauf gehen wir später vielleicht noch ein, und fünf Pokémon gleichzeitig auf dich zurennen. Und dann benutzt du einen großen AOE-Angriff und schaltest mehrere gleichzeitig aus. Und das fühlt sich schon cool an. Insgesamt fühlt sich das System cool an. Es schaut cool aus. Aber ich finde, es sind schon viele leere Kalorien dabei. Wie du sagst, es ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Es ist extrem wichtig, wie du dich positionierst. Aber Kontrolle hast du nicht darüber. Ich hasse, also so cool sich das System anfühlt, ich hasse es, wenn mein Charakter oder wenn mein Pokémon irgendwie eine Stufe unter einem anderen steht und deswegen der Angriff nicht trifft. Und das fühlt sich dann in hektischen Situationen wirklich willkürlich an, wohin das Viech läuft. Oft können gegnerische Pokémon zum Beispiel einen Flammenwirbel auslösen und dann steht da, liebe ZuhörerInnen, ein großer Kreis am Spielfeld, der Schaden austeilt. Und mein Pflanzenkäfer-Pokémon rennt garantiert da rein und bleibt dann dort stehen.
Ja.
Platziert sich einfach hin und entscheidet, ja, da bin ich. Ich denke schon, man hat schon Kontrolle darüber, wohin das Viech läuft, wenn du mitläufst. Aber man, es wird schon viel aufgegeben dafür, um diese Anime-Kampf-Illusion aufzubauen. Ich finde, es ist auch schade, wenn du zu einem Pokémon läufst und du kommandierst deinem Viech, hey, greif an. Und dann braucht es manchmal so ein paar Sekunden, bis es dir hinterherläuft, weil du läufst schneller als deine Pokémon oft. Also viele, ja, coole, positive Aspekte. Man kann so 10 Kämpfe hintereinander haben innerhalb von 5 Minuten.
Voll.
Ja, weißt du, was ich meine? Du kannst von Gegnerkampf zu Gegnerkampf laufen und die voll schnell abklappern oder du gehst XP-Farmen, tötest Dutzende Taubsies. Es geht voll schnell voran und das nimmt den Grind raus. Aber ja. Ich habe mir genau dasselbe gedacht wie du. Eigentlich hättet ihr dann einfach in einen anderen Modus schalten können und gibst du die Kontrolle über das Viech? Das war in Pokémon Karmesin und Purpur konnte man sein Pokémon schon steuern. In so einem besonderen Modus im DLC. Das hätte vielleicht mehr Spaß gemacht. Also ja. In Kämpfen fühlt sich's oft an wie so Button-Mashing. Ich bin mir nie ganz sicher, was passiert. Ich weiß nur, okay, Feuer tötet Pflanze, also drücke ich so oft wie möglich auf den Feuerknopf und es ist nicht viel mehr Strategie dahinter.
Ja, also ich finde schon, dass man sich halt, also vor allem in dem, wie man die Attacken halt auswählt, sich das ein bisschen mitbestimmt, dann natürlich hämmert man meistens auf die Attacke, die gerade zur Verfügung steht, sofern sie halt irgendwie irgendeinen Sinn macht gerade, oder auch wenn sie keinen Sinn macht. Das muss man halt auch sagen. In diesen Kämpfen ist es teilweise so, dass wenn ich jetzt, wenn mein Viech halt eine Attacke hat, die sehr effektiv ist und eine andere Attacke hat, die eigentlich gar nicht effektiv ist, aber gerade halt keine Abgangzeit hat, dann haue ich die dazwischen auch einfach raus, weil ich sie gerade habe. Ja. Das ist, ja, also ich finde, worin es eben gut funktioniert, ist, wie du sagst, eben dieses, du machst teilweise unglaublich viele Kämpfe in kürzester Zeit direkt hintereinander. Und das, da hat man halt, finde ich, einen relativ schönen Spielfluss damit, dass man halt wirklich so durchläuft, kämpft, fängt die ganze Zeit und einfach überall da sich durcharbeitet und in kürzester Zeit sehr viel sozusagen unter Anführungszeichen abarbeitet. Aber es macht schon auch Spaß und ich finde auch, dass die Kämpfe zumindest okay visuell aussehen. Also definitiv besser als in Scarlet. Mit die Pokémon selber, sie haben zwar irgendwie, ich weiß nicht, keine Schatten auf sich. Sie schauen ein bisschen aus wie so, finde ich, so Ballonviecher oder so. Aber zumindest sind sie auf der Switch 2 relativ hoch aufgelöst und bewegen sich flüssig und haben tatsächlich ein paar zusätzliche Animationen, die ich eigentlich ganz nett gemacht finde und so. Also ich sage jetzt einmal, es wirkt einfach so, als ob sie bisschen was probiert haben und dann plötzlich aufgehört haben, weil dann der, ich weiß nicht, Nintendo Executive oder der Game Freak Executive angeklopft hat und gesagt hat, hey, nicht so viel, oder ich weiß nicht, was da passiert ist. es ist die Richtung passt, aber irgendwie ist halt dann nicht ganz umgesetzt, ja. Vielleicht auch zu den anderen Punkten sozusagen, was ich, weil es hat sich ja wirklich viel verändert, muss man sagen, oder auch zu Arceus ist es eigentlich ein komplett anderes Spiel. Weil sich halt alles auf diese, also finde ich hauptsächlich auf diese zwei Faktoren konzentriert, dass du eben diese Wildzonen hast, wo du eben Pokémon fangen kannst und dann diese Kampfzonen, die halt immer in der Nacht auftreten, wo du dann halt so schnell wie möglich ganz viele Trainer besiegen musst.
Mit einem Time Limit, ja.
Genau, ja.
Deswegen eignet sich dieses neue Kampfsystem gut dafür.
Ja, und es ist auch relevant.
Fetzen zu fetzen.
Ja, genau. Und es ist auch relevant, dass man sich anschleicht zum Beispiel. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Ja. Etwas irgendwie, ich weiß nicht, also atmosphärisch passt das für mich irgendwie nicht ganz in das Pokémon-Universum, muss ich sagen, dass du dich halt an eine Träne anschleichst und das Tier, was also das Pokémon, was er jetzt schon draußen hat, einfach mal so hinterrücks zerlegst.
Ja, es fühlt sich schon fies an. Du hast diese Opening-Cutscene, wo dir aber drei Gegner auflauern und sie sind so voll geil darauf, deinen Rang zu erklären. Aber zoomen wir vielleicht ein bisschen raus für diese Kampfzonen, weil der Rahmen des Spiels ist, du bist ein neuer Trainer in Illumina City, eine Stadt, die auf dem echten Paris basiert. Sagen wir mal, reden wir später mehr drüber. Und du wirst eingeladen, am Pokémon Royal Z bis A Turnier teilzunehmen. Und dein Rang fängt bei Z an und dein Ziel ist es, auf den A-Rang hochzuklettern. Und nachts, wenn die Lichter der Stadt der Lichter abdunkeln, verwandeln sich einzelne Bezirke in so eine Kampfzone, wie der Ben gesagt hat. Und dort finden sich dann Dutzende Trainer gleichzeitig und wer wen besiegt, man muss sich gegenseitig besiegen, um den Rang hochzusteigen.
Ja, du kriegst Punkte. Also du kriegst Punkte und du musst immer eine gewisse Menge an Punkten erlangen. Dann kriegst du ein Ticket und mit diesem Ticket kannst du dann halt einen vordefinierten Kampf gegen den nächsten starken Trainer machen. Das ist halt, also ich finde, es ist halt so ein bisschen, soll es halt, glaube ich, die Arenen mehr oder minder sozusagen von den normalen Pokémon-Spielen mimen, weil du dann halt eben auch diesen definierten Kampf am Ende hast. Ja. Und dazwischen halt einfach sozusagen irgendwelche hier random Pokémon-Trainer einfügen, die aber alle zumindest, das muss man auch sagen, das sind schon auch wieder, ja, die gehören halt irgendwelchen Gruppen aus der Stadt an, denen man auch so begegnen kann. Und du siehst auch, das ist mir auch schon aufgefallen, tatsächlich die Leute, die dir dann in dieser Kampfzone begegnen, mit denselben Pokémon tagsüber auf der Straße stehen und sowas. Das ist schon ganz witzig.
Ja, Ja, aber die großen Kämpfe, die Rangaufstiegskämpfe, die du eben auslösen kannst, wenn du das Ticket hast, das sind dann die ArenaleiterInnen, unter Anführungszeichen. Und die am Anfang des Spiels sind sie noch recht simpel und recht eindimensional. Und später werden sie dann cooler. Also du und ich, wir sind schon so weit, dass wir das sagen können. Du hast recht, das ersetzt das Arenaleitersystem.
Ja, wo ich sagen muss, ja, ist okay, allerdings fehlt halt immer der Kult, den die Arenen dann selber waren dadurch. Nee. Was man halt wieder auch allgemein ein bisschen zu einem der größeren Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, hinführen kann. Dass einfach sehr wenig visuelle Abwechslung da ist.
Oh mein Gott, ja. Oh,
also es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar wenige Momente oder Gebäude, die halt wirklich plötzlich dann einen überraschend hohen Detailgrad haben und mit urviel Liebe gestaltet sind und dann hast du wieder ewig lang nichts. Und es ist halt, boah, also wie diese Straßen aussehen, das ist, ich habe es echt nicht glauben können.
Kannst du dich orientieren?
Nein, also du kannst es nur mit der Karte, sonst kannst du es eh vergessen.
Schaut alles gleich aus.
Ja, es schaut alles gleich aus und es sind einfach Wände, die einfach, also das habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so in einem Spiel gesehen habe, das muss PS1-Ära gewesen sein. Diese wenige Polygone, also die Texturen, die drauf liegen, also das, was drauf gezeichnet ist, ist ja hoch aufgelöst, das schaut ja eh okay aus, ja. Aber es hat einfach, es ist einfach eine Wand, es ist einfach eine Platte, es hat keinerlei, es passiert extrem selten, dass man einmal sieht, dass ein Balkon irgendwo rausgeht. Alle Fenster.
Es ist brutal, wenn du eine Leiter hochkletterst und du kommst an einem Fenster vorbei und du siehst richtig die PS2-Treppchen.
Ja, das weißt ist, kein Anti-Aliasing und alles, aber das ist, also das, ich verstehe nicht, wie sowas passieren. Also das muss ja eine aktive Entscheidung sein, aber es ist mir nicht begreiflich. Weil ich rede jetzt ja, ich verstehe schon, dass sie, was auch immer, den Hauptaugenmerk darauf legen wollten, dass halt die Figuren und die Pokémon alle sich flüssig bewegen und alles und deswegen halt vielleicht da nicht übertreiben wollten. Aber wir reden ja wirklich jetzt nicht von viel. Wir reden davon, dass das ein bisschen, dass die Fenster ein bisschen nach innen reingehen und dass vielleicht hin und wieder ein paar Konturen da sind, irgendwelche Säulen oder sonst irgendwas halt ausgearbeitet sind und nicht einfach nur eine durchgehende Platte mit einer Textur drauf. Das ist so verrückt einfach, ich weiß nicht.
Ja, wir berühren da gerade zwei unterschiedliche Themen, nämlich einmal den Aufbau dieser Stadt, Illumina City, und zweitens die grafische Leistung von dem Spiel. Ich geb dir recht. Es ist, ich meine, für mich weniger schlimm, als dass alles so kantig ist und Platten, ist, dass eben alles gleich ausschaut. Dass ich mich nach über 20, 30 Stunden in dem Spiel noch immer nicht orientieren kann. Ich nehme immer wenn ich irgendwo hin will, nehme ich die Karte raus und teleportiere mich hin.
Ja.
Was man dazu sagen muss, ist, du kannst durch die ganze Stadt laufen ohne Unterbrechung. Also,
ja.
Es ist so eine durchgehende Welt und das gab es in Pokémon jetzt auch noch nie, dass wie lange braucht man, um die Stadt zu runden? 10 Minuten? 15 Minuten?
Ja, nein, da läuft man schon ein bisschen. Ne?
Ja, und das
ich finde es halt lustig, dass
Spielwelt.
Ja, du hast diese Stadt in einem und wenn du von der Stadt in dein Hotelzimmer gehen willst, dann hast du drei Ladezeiten.
Ja, das aber das Hotel ist dafür auch sehr schön designt.
Es ist, ja, genau. Es hat wahrscheinlich mehr Polygone als die ganze Stadt innen, ja.
Ich würde sagen, dass also das Monotone dieser Stadt ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, glaube ich. Weil wofür ich Pokémon-Spiele liebe, ist das Gefühl von Abenteuer. Du, auch in Karmesin und Purpur, du startest in deinem kleinen Dorf. Und dann ist ein großer Teil des Spaßes, dass du verschiedene Städte entdeckst, verschiedene Ortschaften entdeckst und alle haben ein bisschen eine andere Kultur, ein bisschen, das Dorf hat eine besondere Speise, diese Stadt hat einen Markt.
Ja.
Lavendertown in Kanto ist eine Geisterstadt und so weiter. Die Stadt da oben, die basiert auf Snowboarden, ihre ganze Kultur basiert auf Snowboarden. Das sind ein paar Beispiele. Und in Pokémon Legend ZA hast du nur Illumina City und diese Stadt hat gar keine Identität. Es ist ein grauer Block. Und ich finde, eine Stadt ist, ich finde, es ist ein cooles Konzept, eine Stadt als ganze Spielwelt zu haben. Aber das muss man abwechslungsreicher gestalten.
Ja, weil absolut.
Wenn du dir Wien anschaust, Gersthof ist anders als die Donauinsel. Favoriten ist anders als die innere Stadt.
Ja.
Da kannst du viel machen und das haben sie nicht gemacht. Und das
passiert nicht. Das müsste Disneyland sein, im Grunde.
Ja.
Also einfach jeder Stadtteil komplett unterschiedlich von Gefühl, von der Kultur, von was dort ist, von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und dann gehst du irgendwo anders hin und da ist wieder was komplett anderes und müsstest du dir schon aus der Entfernung denken, hey, was ist das da hinten? Das hast du halt gar nicht. Also das ist wirklich, du stehst da relativ oft ja auf den Dächern dieser Stadt. Das ist auch, finde ich, cool. Einer der witzigeren Teile, ja, dass du halt so ein bisschen Plattformer-Sachen haben musst, die teilweise, also oft schaffe ich es irgendwo, wohin zu kommen, auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht möglich sein sollte. Und ich weiß diese nicht.
Rolle?
Ja.
Diese Rolle, wo du dich von einer Plattform zu einer unteren bewegen musst, fühlt sich so unelegant an.
Ja, also es ist
immer unabsichtlich an irgendwie.
Es fühlt sich echt unabsichtlich an und hin und wieder schafft man es dann. Aber es ist trotzdem, also es fühlt sich dann trotzdem cool an, wenn man halt irgendwas findet, wenn man dann halt wieder irgendein Item bekommt. Man bekommt sehr viele Items, also sie gehen komplett auf die All-In darauf, dir halt so viele Items im Sekundentakt hinterher zu werfen, wie irgendwie möglich. Aber man muss sagen, es sind, also ich habe schon tatsächlich das Gefühl, dass das alles so derartige Verbrauchsgegenstände auch sind, dass ich sie wirklich einsammle und wirklich verwenden kann. Also es ist zwar, du kriegst zwar echt viel, aber du brauchst auch echt viel und dadurch fühlt sich eigentlich nicht so schlecht an. Also allein, wenn du halt ein paar Sachen machen willst, da brauchst du halt echt schon viel Geld und du kriegst halt auch durch Sammeln von den Sachen halt teilweise Dinge, die du verkaufen kannst. Du brauchst halt einen immensen Pokéballverbrauch die ganze Zeit, findest überall Pokébälle. Ja. Und das haben schon, also dieses Kern-Gameplay funktioniert schon, dass du halt einfach, du kriegst viel, du brauchst viel, es ist die ganze Zeit so ein Fluss, du fangst Pokémon, du kämpfst, du kommst, steigst weiter auf. Das finde ich per se funktioniert schon. Und was ich auch tatsächlich positiv finde, was auch dem Ganzen ein bisschen einen Charakter dann zumindest gibt, sind, dass einige von den Quests tatsächlich sehr lieb geschrieben sind. Nämlich finde ich deutlich, deutlich besser als in Arceus. Also in Arceus fand ich viele ehrlich sehr lieblos, fang mir jetzt 50 von dem bitte, mach da dies. Das ist halt wirklich.
Ich untersuche Pidiza. Sammle bitte 2000 Pidiza.
Ja, exakt.
Kontrollieren kann.
Da sind jetzt schon einige sehr viel nettere und auch ein bisschen abwechslungsreichere Sachen dabei, die halt, selbst wenn sie Kämpfe sind, dann ist es irgendwas, ist etwas Nettes daran, warum das ein Kampf ist, was für mich, wenn es einen sozusagen emotional anspricht, wirklich einen riesigen Unterschied machen kann. Also im Endeffekt, ja, es ist wieder nur ein Kampf, aber wenn es ein Kampf ist, des und deswegen, dann habe ich wieder das Gefühl, hey, das, keine Ahnung, da konnte ich jetzt dem da helfen und der wirkt so, als ob er, ob es ihm wirklich scheiße geht und ja, also. Ja,
wenn es ein bisschen einen Kontext gibt, dann fühlt sich das anders an. Es ist dann nur schade, wenn der Kampf innerhalb von so 5 Sekunden vorbei ist.
Ja. Und man, das, was halt auch lustig ist, weil du hast halt natürlich in einem normalen Pokémon-Spiel hast du halt diesen Fortschritt, jetzt bin ich halt in einem Gebiet, was halt sozusagen schwerer für mich ist oder leichter für mich ist, aber in dieser Stadt wirkt halt alles so durchgewürfelt, dann hast du irgendeine Quest, die du halt vorher noch nicht gemacht hast, die halt dann 20 Level unter dir ist, die du dir halt jetzt anschaust und dann musst du halt den Kampf machen, wo du den Gegner halt so mit einem Schlag niederschlägst, das ist ja dann auch, okay.
Das Spiel ist schon so auf Dopamin-Maxing ausgelegt. Weißt du, was ich meine? Dass du hast überall Items, wie du es gesagt hast, du hast überall Objekte, die du zerbrechen kannst, um andere Items zu bekommen. Du hast NPCs, die was von dir wollen, dann fliegt da wieder ein Viech an dir vorbei. Ich fange alles, was mir entgegenkommt, weil es gibt dann noch diese große Side-Mission, die von dir verlangt, dass du so ein großes Forschungsprojekt unterstützt. Und wenn du das vorantreibst, dann kriegst du besondere Angriffe geschenkt. Dann kriegst du später ein ganz, ganz besonderes Item geschenkt. Und eigentlich wirst du dazu angetrieben, die ganze Zeit Viecher zu fangen, die ganze Zeit Items zu sammeln, dich in Cafés zu setzen, weil das hilft, den Forschungsrang hoch zu leveln. Du willst die Items sammeln, damit du sie verkaufen kannst, damit du dir ein neues Gewand kaufen kannst. Und irgendwann wird dir schwindelig davon, weil du die ganze Zeit am Laufen bist. Du bist die ganze Zeit am Machen. Du fängst, du sammelst, du attackierst. Und ich finde, das kann schon ein witziger Gameplay-Loop sein. Ist es auch oft.
Was ich positiv auch erwähnen will, ist, dass sie diese zerstörbaren Objekte, also du hast zum einen diese Mega-Kristalle halt, die du in Massen brauchst, aber dann gibt es halt hin und wieder so Hindernisse, die du nur mit der passenden Attacke zerstören kannst.
Und das ist nicht immer, was es ist, ja. Das ist cool.
Das fand ich echt cool. Weil du kannst halt jede Attacke darauf machen. Es gibt keine VMs mehr wie früher, die du irgendein Pokémon drauf lernen musst, damit du das jetzt zerstören kannst, sondern du musst nur das richtige Element finden, aber sie sagen dir nicht, was das richtige Element ist. Und das finde ich ehrlich sehr schön und sauber und ist eine Änderung, die ich mir schon lange in Pokémon gewünscht hätte, dass du einfach, warum zerschneidet diese Attacke nicht den Busch genauso wie die andere Zerschneideattacke?
Wieso kann ich den Busch nicht niederbrennen? Wieso brauche ich einen Angriff, der Zerschneider heißt?
Exakt.
Also kann ich den Stein da nicht pushen? Wieso brauche ich Stärke? Ja.
Exakt. Und das haben sie in dem, finde ich, jetzt sehr cool gelöst. Das fühlt sich, finde ich, echt nice an und ich habe auch echt Situation gehabt, wo ich ein bisschen rumgerätselt habe, wie ich da jetzt weiterkomme. Manchmal sind die auch ein bisschen versteckt und sowas. Und das finde ich echt sehr. Oder einmal habe ich sogar extra mein Carpador mit 3 Sonderbonbons hochgepusht, damit sich endlich in einen Garados entwickelt, weil ich sonst kein Wasser-Pokémon gehabt hätte und so. Also das ist schon cool. Also das gefällt mir.
Ich finde, das sind interessante Ansätze, mit der Pokémon-Welt zu interagieren.
Absolut.
Ja. Irgendwann nützt es sich ein bisschen ab, aber die ersten paar Male waren schon, was sagen, magisch. Als ich draufgekommen, weil am Anfang kriegst du Zertrümmerer, das klassische VM, um Steine zu zerbrechen. Und dann später hatte ich das Pokémon nicht mehr mit Zertrümmerer und da bin ich draufgekommen, was, wenn ich einen normalen Kampfangriff, einfach irgendeinen Kampfangriff auf diesen Stein anwende? Voll. Das funktioniert. Oder ich sehe einen Busch und dann ist meine erste Reaktion eben, kann ich den nicht niederbrennen? Und wenn das dann klappt, dann sehr cooles Gefühl.
Voll.
Also, sehr coole Ansätze. Gehen wir zurück zum Technischen. Findest du, schöpft dieses Spiel das Potenzial der Nintendo Switch 2 aus?
Nee, gar nicht, nein. Absolut nicht. Ich finde, das Spiel schaut aus, wie es aussehen hätte sollen, auf der Switch 1. Mhm. Also so. Und selbst da sind die Fassaden immer noch eine Frechheit, aber okay. Aber sonst, ja, das so hätte ich mir erwartet, dass die Switch 1 Version aussieht, wobei man dazu sagen muss, ja, ich glaube, die Auflösung ist tatsächlich relativ hoch und es läuft flüssig. Also das muss man schon sagen. Aber ja, es wird keinen Schönheitspreis gewinnen. Es hat einen Fotomodus, einen ganz witzigen, mit dem ich tatsächlich immer wieder ein bisschen Spaß hatte. Aber auch auch die Fotos, die man dann damit macht, darf man sich nicht so genau anschauen. Das ist halt traurig an dem Punkt.
Ich habe schon Hunderte gemacht. Ich liebe es. Ich liebe es, Outfits zu kaufen und Fotos zu schicken.
Absolut. Und das muss man auch dazu sagen. Das ist definitiv, glaube ich, einer der Punkte, die halt, wenn man mit sowas nichts anfangen kann, dann verliert sehr viel an Motivation. Weil diese Outfits sind echt nicht billig. Also da muss man teilweise wirklich viel Kohle reinstecken, damit man dann irgendwie ein cooles Outfit sich zusammenstellt. Und ich bin halt jemand, der sowas, egal, selbst in Dark Souls gerne macht, selbst wenn da die Werte schlechter sind, habe ich dann eine coole Rüstung an und deswegen mache ich das halt auch in Pokémon sehr gerne und das ist schon cool, vor allem auch, weil man halt die ganzen Geschäfte, die es halt gibt, die sind halt nicht, du gehst halt nicht in ein Geschäft und hast dort alles gewandt, sondern es gibt halt irrsinnig viele unterschiedliche Geschäfte, die jeweils immer sozusagen gewandt aus einem ähnlichen Stil und einer ähnlichen Preiskategorie verkaufen und dann ist halt auch ganz lustig, wenn man halt mal ein neues Geschäft findet, was einem davor noch nicht aufgefallen ist und da ist
man
vielleicht
kann richtig shoppen gehen.
Ja.
Man geht bummeln, es ist cool. Man kann sogar Schaufenster reinschauen und sehen, was es gibt.
Ja. Also das ist definitiv eine der größeren Motivationen für mich in dieses Spiel. Und wenn man damit nichts anfangen kann, dann könnte das sein, dass das Spiel dann insgesamt fast zu wenig Motivation hat. Aber gut, ich meine, ja, diese Quests mit, diese eine Hauptquest, eben, dass du so, wo du halt Pokémon fangen, besiegen und sonstige Sachen machst, und für alles, was du halt machst, wirst du in irgendeiner Form mit Punkten belohnt. Das ist auch sehr cool, weil es sich einfach dadurch hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass alles, was du tust, dich voranbringt. Ja. Das ist halt, finde ich, auch ein sehr intelligenter Move, das sowas reinzubringen. Was mich halt dann irgendwie wieder irritiert ist, ich finde halt, die Quests sind ganz witzig, aber eigentlich, also man sieht dann hin und wieder, finde ich, eine, die halt auf dem Level ist, wie ich mir eigentlich alle erwarten würde.
Das stört dann ein bisschen die Illusion. Weil wir haben vorhin gesagt, ja, der Kontext ist ganz cool gegen einen Trainerkampf, aber im Endeffekt in Pokémon erwartest du dir halt, dass du hunderte Trainerkämpfe hast, und dann irgendwann wird es ein bisschen zart, wenn du vor dem Trainerkampf erstmal ordentlich viel Einleitung und ordentlich viel Text brauchst. Side Note, der Anfang vom Spiel hat mich fast umgebracht. Ich habe den gestreamt und ich war so fahren. Es war 2 Stunden lang Intro. Es war wirklich schlimm. Aber wenn man dann daran vorbeikommt, dann wird's besser. Vor allem, was du meinst mit diesen Nebenquests, hast du zum Beispiel diese Müllsackerl-Quest gemacht?
Ja, voll.
Genau. Ja, die ist ganz witzig. Ja. Wo du mit so 5 Untertütox durch die Gassen marschierst.
Voll.
Oder du musst mit einem Pokémon zu seinem Lieblingscafé spazieren. Und die sind nicht irgendwie herausfordernd, aber sie geben dir diese schöne Illusion, dass du Teil dieser Welt bist.
Absolut, ja. Mein Highlight davon ist bis jetzt eben dieses Museum gewesen, wo ich drüber gestolpert bin. Das ist einfach, da gehst du da rein und denkst dir halt, okay, wo ist da die Quest? Und dann ist die Quest eigentlich relativ simpel. Du musst halt einfach nur so ein Pokémon suchen. Ich glaube, warte mal, wie heißt das? Puponcho heißt, glaube ich, auf Deutsch, oder? Kleiner Käfer mit einem Poncho, ja. Und die sind halt überall dort in diesem Museum verstreut und verstecken sich halt an diversen Orten. Und dieses Museum ist halt tatsächlich gar nicht so klein und hat wirklich viele Sachen ausgestellt, halt auch viele Sachen, die halt auf Arceus anspielen. Und jetzt halt wirklich die Geschichte von damals in einer Form, wie es ein japanisches Museum darstellen würde, nämlich zeigen. Das finde ich halt schon sehr witzig, dass halt die Charaktere dann wirklich in diesem Stil von, sozusagen, wenn das halt so dokumentiert damals wurde, dann würdest du es jetzt in einem Museum dir so anschauen. Und das finde ich halt schon sehr nett gemacht. Und diese ganzen Puponchos haben halt auch immer so einen kleinen Text dabei, der halt super niedlich ist, es jetzt gerade da macht und warum es sich dieses Puponcho glaubt, das ist ein Pokéball und deswegen steht es halt da.
Dieses Puponcho glaubt, das ist ein Ritter und deswegen sitzt das auf dem Kopf von dem Ritter.
Ja, es ist super, cute, super witzig und cute und hat halt dieses ganze Museum da drinnen aufgebaut, wo du halt merkst, da ist viel Liebe reingeflossen, auch wirklich so geschichtlich von das, also sozusagen, wie hat sich das seitdem auch dorthin entwickelt und so weiter. Du siehst dann halt auch vieles, was dann auf die auf die Hauptgeschichte dann hindeutet, die es ja auch in dem Spiel noch gibt, wo es eben darum geht, dass sich diverse Pokémon halt mit Mega-Evolutionen plötzlich verwandeln und Leute angreifen. Und genau, dass du dem halt auf die Schliche gehst, das ist so das große Mysterium an der ganzen Sache. Und da gibt's halt auch so ein paar Dinge, die halt dann so in diese Richtung hinweisen und auf Pokémon Y und also X und Y hinweisen und so weiter. Und das ist halt alles schön verstrickt und da sieht man halt, hin und wieder haben sie halt jemanden ranlassen, der halt da so ein ganzheitliches Bild von dieser Welt damit reinbringt. Und dann ist es halt eine Quest, wo du halt diese kleinen Käferfarmen sammeln musst. Das ist halt, ja.
Ja. Ich hoffe, es kommen später mehr von diesen Quests, weil die meisten sind eindeutig einfach, hey, hast du einen Pidgeotto gesehen? Magst du es mir zeigen?
Ja.
Oder hast du ein großes Carvador gesehen? Magst du es mir zeigen? Oder Kämpfen. Ja, diese Museumsquest, da hast du recht, das war ein Highlight. Und Pokémon-Museen sind immer ein Highlight in allen Teilen.
Bis das stimmt, ins
Kanto zurück. Ist einfach cool, weil es die Welt so ausbaut.
Ja.
Mich hat das Museum tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, weil ich hab vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben auf Shock 2 darüber, was ich mir erwarte von Legenden ZA, was ich mir für Hoffnungen mache.
Mhm.
Und Teil davon war, dass ich einfach wollte, dass diese Region, in der Pokémon Z bis A spielt, ausgebaut wird. Weil die Region hatte so viel Potenzial, war richtig cool, eine der coolst aussehendsten Regionen überhaupt. Aber ihr hat an Tiefe gefehlt, viele Ideen waren sehr oberflächlich. Und es hing immer in der Luft das Versprechen, irgendwann kommt Pokémon Z. Wir haben Pokémon X, Y und bald kommt Z. Wir schwören, es kommt bald Z. Es gibt sogar ein Pokémon, ein legendäres Pokémon, das heißt Zykade mit Z, das in diesem Spiel wichtig wird. Aber es kommt bald und dann werden all diese Areale von Kalos näher beleuchtet und ihr erfahrt mehr darüber. Und dann kam das Spiel nie, weil Sonne und Mond im Weg stand, glaube ich. Ist eine ganze Geschichte. Und dann gehst du in dieses Museum und sie sagen dir, hey, wäre es nicht cool, wenn du jetzt diese Orte erforschen könntest, wie die Fabrik oder diese Pokéball-Fabrik, ja, die Pokéball-Fabrik oder diese magische Stadt oder diese Geisterstadt, oder?
Ja.
Nein, du bist gefangen in diesem Betonblock.
Ja. Das ist aber schon...
Du hast dieses Mysterium rund um die Megamanie-Entwicklung schon angesprochen. Das geht. Ich finde die Story von dem Spiel, so langweilig ich den Start fand, ich finde sie gut gelungen. Weil es gibt dieses Pokémon Royal Z bis A und das ist ausgerufen worden, um den Meister der Mega-Entwicklung zu finden, weil die Stadt gefüllt ist von Pokémon, die sich spontan mega entwickeln. Die Mega-Entwicklung ist, wenn ein Pokémon sein höchstes Niveau erreicht hat, also seine dritte Entwicklungsstufe, zum Beispiel, dann kann es sich nochmal kurzfristig entwickeln für einen Kampf, wie ein Digimon, und eine noch höhere Stufe erreichen, aber eben zeitlich begrenzt. Und diese Viecher tauchen überall in der Stadt auf und sind wahnsinnig und greifen Menschen an. Und dein Ziel ist es, sie aufzuhalten und herauszufinden, wieso passiert das. Ben, bist du zufrieden? Bist du glücklich? Wer im Forum unterwegs ist, weiß, dass Ben und ich uns nicht ganz einig sind, was Mega-Entwicklungen betrifft, zumindest die Designs. Aber wie findest du es? Bist du zufrieden, dass sie zurück sind?
Ja, also das ist, im Endeffekt ist das auch der Punkt, warum wir da auch diese Diskussion hatten, weil ich finde, dass das eines der coolsten Systeme ist, die sie in Pokémon je eingebaut haben. Ich liebe Mega-Entwicklungen, weil es halt einfach diesen, ja, ich weiß nicht, Super Saiyajin-Modus noch einmal auf eines deiner Pokémon bringt, und das fühlt sich einfach extrem gut an, und dann auch einfach in den Kämpfen halt wirklich so dynamisch zu entscheiden, welches meiner Pokémon entwickle ich jetzt kurzfristig zu einer Mega-Evolution, damit ich das hier brauchen kann. Das finde ich an sich einfach ein gutes Konzept. Ich bin, also gefühlt von allen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist es 50-50, wie mir die Designs gefallen. Manche finde ich echt cool, wie von diesem, jetzt habe ich leider gerade vergessen, wie es heißt, dieses kleine, diese Vulkankuh, die einfach zu einem komplett...
Gamarupt?
Ja, genau, ja. Die einfach dann zu einem wirklichen vollkommenen Vulkan wird. Das finde ich cool. Das gefällt mir einfach. Und ja, es ist per se, ja, es wechselt sich ein bisschen ab. Manche finde ich eher nicht so toll, manche gefallen mir besser. Mhm. Und diese Kämpfe sind natürlich auch ein Spektakel, muss man sagen, gegen diese Mega-Evolutionen. Das sind richtige Bosskämpfe, und die stecken auch extrem viel ein. Also die sind auch dann viel stärker sozusagen, wenn sie durch Megamanie getroffen werden, als wenn sie dann später, wenn du sie zu einer Mega-Evolution machst. Also die halten einfach irrsinnig viel aus, und du kämpfst auch teilweise zu zweit dagegen.
Ja.
Und ja, das ist cool, weil die haben so richtige Bullet-Hell-Angriffe teilweise, wo du halt dann als Trainer selber die ganze Zeit ausweichen musst, während du mit deinem Pokémon noch interagierst und so weiter.
Wenn dein Pokémon nicht kommandiert werden kann, auszuweichen.
Ja, und es ist einfach eine Platte. Das heißt, du hast zumindest eh keine Hindernisse. Das heißt, viel ausweichen, ja, ist nicht möglich, aber genau, also das ist mir auch aufgefallen. Ich finde, dieses Kampfsystem funktioniert am besten, wenn du einfach eine Arena hast oder eben in dem Fall ist es halt meistens einfach so ein Areal, das dann durch irgendeinen Orgen-Mega-Effekt plötzlich zu einem Plateau wird, aber ja. Ich find's cool per se. Also man ist schon gespannt jetzt, wie der nächste Kampf dann wird und so weiter und was der für, weil die haben ja dann teilweise auch wirklich so eigene Attacken, die sie dann wirklich nur in diesem Kampf eben einsetzen können. Und das ist schon, ich finde schon witzige Sachen dabei. Ich bin von diesem Ranking-System irgendwie ein bisschen dann wieder enttäuscht, weil an sich fand ich das eine coole Idee.
Das ZSA-Ranking-System?
Genau, du startest bei Z, da muss ich halt da langsam nach oben arbeiten. Das passt halt sehr gut zu diesem ursprünglichen Gameplay-Loop schon, eben, dass du halt einfach die ganze Zeit durchgehst und immer besser wirst.
Zum Namen vom Spiel passt das gut. Das ja. Z bis A. Und ja, wir wollen ja nicht spoilern hier, aber
ja.
Es geht dann vielleicht doch etwas schneller als vermuten.
Das fand ich halt fürchterlich, ohne jetzt noch weiter darauf einzugehen. Aber das ist einfach, ich weiß nicht, dann nenn's nicht so. Aber egal. Ja, das war, was ich mir erwartet habe, was ich dann nicht bekommen habe. Ich finde, die Charaktere selber, die halt in der Hauptgeschichte involviert sind, leider größtenteils unsympathisch.
Oh, und Aidas ist einer meiner Lieblingsteile. Das ist
wirklich, okay. Nein, also ich meine...
Die Mitbewohner in deinem, weil man lebt in dem Spiel in einem Hotel, das ist eure Basis. Mhm. Und da hast du dein Team, wie heißt das? Team MZ?
Ja, genau.
Und da hast du einen Typ, dessen Charakter ist, dass er eine Streamerin liebt und und richtig obsessiv über sie redet die ganze Zeit. Dann hast du eine Tänzerin und dann hast du deinen, unter Anführungszeichen, Rivalen.
Ist der Rivale eigentlich je nach Geschlecht umgekehrt? Das weiß ich gar nicht.
Ja, ist er. Ist er. Oder sie eben.
Ja.
Genau. Und ich finde die Character Designs in Pokémon in den letzten, eigentlich den Großteil der Existenz von Pokémon fand ich die Character Designs von den Protagonisten, von den Nebencharakteren, von den Arena-Leitern immer gelungen. Also,
in Scarlet würde ich dir da, also Kamezin würde ich dir da auf jeden Fall widersprechen, aber aus diversen Punkten, weil ich finde, da ist auch einfach das ganze Worldbuilding ein bisschen flöten gegangen, auch wenn sie immer so ein bisschen angedeutet haben, warum irgendwas wo ist. Ja, egal. Gehen wir nicht auf das Detail ein, aber in diesem Ding, ja, also ich finde, der Rivale ist mir so ein bisschen, egal ob jetzt männlich oder weiblich ist, irgendwie so ein bisschen so zu hart Goody-Two-Shoes, aber das ist halt einfach so meine Präferation. Ich mochte die Gary-Generation, wo ich den Typen einfach hassen konnte. Das war, finde ich, einfach eine viel bessere Motivation, weil das ist halt, das Spiel fehlt dem ganzen Spiel eigentlich als an Widersachern, an Leuten, wo du irgendwas dagegen hast. Es kommt dann, glaube ich, was, aber
ja,
es ist
halt,
aber es ist allein, wie lange ich schon gespielt habe, ohne irgendjemanden zu hassen, finde ich, funktioniert einfach immer noch nicht bei Pokémon. Du musst mir jemanden geben, den ich auch besiegen möchte. Aber es ist vielleicht meine Einstellung dazu, die nicht unbedingt jeder teilt. Diesen Streamer-Fan, ich weiß nicht, das ist... soll vielleicht irgendeine Generation ansprechen, aber das ist unglaublich. Das
war Live-Viewer.
Also diese, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie unsympathisch mir diese Charakter ist. Okay. Das ist so unfassbar, ich weiß nicht, ja. Und man, dann darf man ihn nicht einmal bekämpfen. Also ich würde ihn egal.
Oh ja, man bekämpft ihn recht früh. Aber es ist
aber es ist halt nicht so ein, ich gebe dir jetzt, weil du so ein Arsch bist. ist das unsympathisch, aber ja, genau. Die Tänzerin ist okay. Allgemein verstehe ich diese Gruppe aber einfach nicht, weil sie alle gefühlt alles andere tun, außer Pokémon-Trainer sein zu wollen.
Er schaut halt seine Streams.
Ja, aber die Welt, er schaut seine Streams und er möchte irgendwelche Sachen designen, aber zu keinem Zeitpunkt sagt er, und ich möchte ein guter Pokémon-Trainer sein.
Ja, das ist nicht sein Ziel.
Nein, und das finde ich halt, ja. Also
dafür irgendwie hast du Alton, den Rivalen, der vermutlich, ja, ja. Egal.
Gib mir irgendwer mal jemanden, mit dem ich mir wirklich einen Konkurrenzkampf geben kann, wo das Spaß macht. Du hast doch gar nicht so, also du kämpfst immer wieder gegen sie, aber es fühlt sich halt nie an wie ein, hey, jetzt schauen wir mal, wer von uns der Bessere ist, sondern immer so ein, hey, jetzt müssen wir diese Mechanik ausprobieren oder was weiß ich. Und das ist alles leider einfach flach und motiviert jetzt einfach nicht so, was halt die ganze Hauptstory ein bisschen für mich runterzieht. Es ist okay, aber das muss ich halt auch sagen, ja, diese Ranks sind halt theoretisch Arena-Leiter. Praktisch gesehen hat aber keiner von denen wirklich das Charisma oder die Eigenständigkeit.
Oh,
was? Später ein bisschen mehr, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, wie weit du bist. Mhm. Ich glaube, ich dachte eigentlich, wir sind gleich weit, aber ich finde schon, dass, also sie werden spektakulärer, die großen Kämpfe, aber die größten Kämpfe, das größte Spektakel sind eindeutig diese Mega-Entwicklungskämpfe, die Mega-Manie. Mhm. Ich finde, die sind ein bisschen zu bullet-spongy. Also es dauert schon manchmal ziemlich lange dafür, dass ich andauernd dasselbe tue und halt zwischen meinen Viechern hin und her wechsle.
Es zwingt einen halt eigentlich die Mega-Evolution zu verwenden. Alles andere macht faktisch keinen Schaden.
Oh, es gibt noch ein neues Feature, wird nicht so gehighlightet, aber es ist so der Plus-Angriff.
Mhm.
Weil um eine Mega-Evolution auszulösen, musst du in diesen Mega-Manie-Kämpfen das große Boss-Pokémon ordentlich damagen, du musst ordentlich Schaden austeilen und dann verliert es so Mega-Kristalle. Die sammelst du auf und dann kann dein Pokémon selber Mega entwickeln. Oder du nutzt die Mega-Kristallleiste, um Angriffe von Nicht-Mega-Pokémon zu pushen. Und das ist, ich wünschte, sie würden mehr damit machen, weil ich finde das eigentlich ganz clever. Weil du kannst dich entscheiden, okay, will ich ein Viech richtig stark machen oder will ich einzelne Angriffe von anderen Viechern richtig stark machen.
Ich hatte halt das Gefühl, dass die einzelnen Angriffe nicht so viel stärker waren, aber ich muss sagen, in dem Chaos und dieser ewigen Lebensleiste kriegt man es vielleicht auch gar nicht so mit.
Ja, apropos,
also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl,
ich habe angefangen, nur noch Pokémon zu verwenden, die sich nicht entwickelt haben, weil mir das Spiel ehrlich einfach viel zu leicht ist, und das sage ich nicht, um cool als Pokémon-Veteran dazustehen, sondern wenn ein Spiel viel zu leicht ist, dann reduziert sich selber auf eben ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, und zwar komplett. Und in Pokémon Legend ZA ist es so, dass wenn dein Pokémon ein paar Level über einem anderen Viech ist, dass du es oft one-shotten kannst.
Mm.
Und vice versa. Was schier ist, weil ich gerne zum Beispiel ein Pokémon besiegen würde, das 20 Level über mir ist. Einfach indem ich mich hinsetze und nachdenke, wie kann ich das jetzt besiegen? Welche Kombination? Benutze ich ein Schlafpulver? Benutze ich Verwirrung? Weil das ging in alten Pokémon-Spielen, dass du ein viel stärkeres Viech mit viel schwächeren Viechern besiegen kannst.
Das geht jetzt auch
nicht, weil jeder Kampf dauert einfach nichts. Für 5 Sekunden ist es einfach nur, ist dein Viech stärker oder ist mein Viech stärker?
Ich mach das schon.
Ich mach's auch, aber es fühlt sich dann nicht so an, als würde ich.
Es ist, man muss halt extrem aufpassen, die ganze Zeit viel auswechseln, viel nachheilen.
Ja.
Aber per se geht's, also vor allem, also ich finde, die Schwierigkeit kommt halt, muss man sich ein bisschen teilweise selber suchen. Also die Story-Sachen und so weiter verlangen echt nichts von einem. Manche Quests sind, waren die meisten Quests echt nicht herausfordernd, aber diese Alpha-Monster sind halt immer, also Alpha-Pokémon sind halt immer eine Herausforderung, vor allem wenn sie einem im Level über einen sind. Wenn man dann halt irgendwo hingeht und man hat. Habe ich dann noch Spaß, so wirklich zu schauen, mit welcher Taktik kann ich das irgendwie trotzdem da durchbekommen und so weiter. Was nämlich zum Beispiel auch lustig ist, ist, du kannst einen Pokéball werfen, damit das Ding kurz, auch wenn du keine Chance darauf hast, dass es wirklich drinnen bleibt, damit deine Attacken die ganze kurz. Zeit
Beile. Ganz genau deswegen. Ja.
Genau. Und solche Sachen.
Das ist ein lustiger Schritt.
Man kann es schon irgendwie machen und so kann man halt auch ein bisschen einen Schwierigkeitsgrad rausbringen. Und bei diesen Mega-Manie-Kämpfen bin ich auch sicher schon so ein, zweimal gestorben. Jetzt nichts Dramatisches, aber einfach weil ich getroffen worden bin. Also,
oder ja, dass man mein kann ganzes Team Schaden nehmen. Deine Viecher können dir auch Schaden zufügen, weißt du das?
Ja, genau. Wenn du in diesem VR-Kreis stehst zum Beispiel, dann kriegst du selber Schaden, wenn so von diesem, ja, genau.
Okay. Ja, du hast recht. Ja. Man kann sich die Schwierigkeit selber einstellen. Aber ich finde, wenn du den Pfad wählst, den das Spiel dir vorlegt, nämlich benutzt einen Starter und dann verliert alles ein bisschen an Würze. Auch wenn ich schon oft meinen Spaß mit den Alpha-Viechern habe. Was mir keinen schon, Spaß macht, ist, dass wenn ich ein Alpha-Viech besiege und ich es dann fangen möchte, dann werfe ich einen Ball drauf. Weil es ist K.O., ich werfe einen Ball drauf. Und wenn es dann wegen RNG nicht klappt, obwohl ich alles richtig gemacht habe, wenn es dann einfach durch Zufall nicht klappt, dann verschwindet das Viech und ich kann den Kampf nochmal suchen.
Was ich noch viel schlimmer finde, ist, egal was gerade passiert, der Tag-Nacht-Wechsel ist gnadenlos.
Ja, Gott. Ja.
Das war gleich direkt das erste Evoli, was ich gefunden habe, wo ich mich urgefreut habe.
Oh.
Und ich werfe wirklich den Ball drauf und es ist gerade schon im Ball drinnen und plötzlich Tag-Nacht-Wechsel und ist weg. Und ich habe dann sicher erst 5-6 Stunden später wieder ein Evoli gefunden. Und sowas ist halt... Oh, ich weiß, das wäre halt, ist natürlich im rundenbasierten Pokémon nicht passiert, weil da hast du einfach den Kampf fertig gemacht, no matter what. Und das, ich weiß nicht, ja, warum das da so hart erzwingen und einfach drüber fahren.
Und wieso es, also in alten Pokémon-Spielen, dann hast du einfach einen, auch in Karmesin Purpur, hast du einfach einen nahtlosen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Und dann
würde ich sagen, ja, aber da verändert sich halt nicht. Ja.
Ja, da verändert sich die, naja, das ist das Problem, weil in Legenden ZSA, dann verändern sich die Zonen, in Kampfzonen in der Nacht. Und das ist schon cool, aber ich bin bei dir, es nervt furchtbar. Und das erinnert mich an Castlevania 2, Simon's Quest. What a horrible night to have a curse. Wenn das ganze Spiel stehen bleibt, um zwischen Tag und Nacht zu wechseln und, ach, naja.
Naja, vor allem, weil halt sonst alles flüssig geht, dann kommt das genauso wie, mich erinnert es an Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, der Blutmond ist gerade wieder da und dann kannst du wieder das Gequatsche anhören und
Link, pass auf, der Blutmond, bla bla bla. Mitten im Questen Zelda, lass mich in Ruhe. Ein paar unschöne Schnitzer, insgesamt finde ich es eine coole Richtung für Pokémon. Ich hoffe, dieses Echtzeitkampfsystem wird weiter ausgebaut. Aber ich brauche es nicht.
Also ich muss echt sagen, ich versuche es ein bisschen zu differenzieren und deswegen ist halt meine Meinung, dass all das zusammengenommen, diese Hausfassaden und wie das eigentlich funktioniert, dieses Kampfsystem und was man da eigentlich, also wenn man es alles so nimmt, ja. Ich glaube, es könnte kein anderes Franchise dieser Welt mit so einem Spiel durchkommen. Das kannst du halt machen mit deinen hunderten Pokémon, die halt alle schon lieb gewonnen haben und wo man sich halt freut, wenn das nächste Spiel, was rausgekommen ist, nicht eine komplette Katastrophe ist. Dann kann man es irgendwie akzeptieren, aber kein anderes, also ganz ehrlich, wenn das ein Digimon-Spiel wäre, wird das keiner spielen. Es ist...
Oh Mann. Ja, bring nicht den Digimon-Vergleich rein, weil der ist unfair. Digimon kam vor ein paar Wochen erst raus. Mhm. Habe ich auch reviewed und ja,
klar, cool.
Es ist urcool. Es ist ein wesentlich besseres RPG als Pokémon Legend ZA.
Ja.
Aber es, und ich meine, ja, das ist schon viel Fanboy in mir, muss man dazu sagen. Es ist trotzdem Pokémon. Es ist für mich ein warmer Kakao, es ist für mich Heimkommen, es ist für mich Sauerstoff. es muss dazu gesagt werden, ich sehe all die Fehler, sie gehen mir auf die Nerven und Pokémon Legend ZA ist nicht eines meiner Lieblings-Pokémon-Spiele. Es ist nicht in den Top 5, es ist vielleicht nicht mal in den Top 10. Aber ich hab riesen Spaß darin und es gibt für mich nichts Leichteres, als stundenlang Pokémon zu spielen. Und ich glaube, vielen Leuten geht's so. Aber ich glaube, kein anderes Franchise könnte sich das leisten.
Ich glaube, es ginge sich tatsächlich in meinen Top 10 aus, weil bei Top 10 sind wir dann schon bei den, müssen wir schon die Pokémon inkludieren, die ich alle, also Pokémon-Spiele inkludieren, die ich alle fürchterlich fand. nein, also, ja. Man kann schon ein bisschen erforschen und Pokémon sammeln und deswegen geht's.
Ja, Nein, wäre es ein anderes Franchise, wäre es nicht. Ich meine, aber es läuft flüssig, das muss man dazu sagen.
Es ist technisch auf der Switch 2 okay. Auf der 1 habe ich gehört, dass es fürchterlich ist.
Meistens
gehört, dass es auf der, es läuft flüssig und die Animationen sind eigentlich auch echt okay. Ich habe gehört, dass auf der Switch 1 fürchterlich ist, aber da habe ich es noch nicht probiert, aber von allem, was ich gehört habe, kannst du es da faktisch nicht spielen.
Wow.
Wo ich mir dann halt wieder gedacht habe, warum dann nicht gleich einfach für die Switch 2 rausbringen, aber natürlich, es haben einfach so viel mehr Leute noch eine Switch 1, aber dann hätten sie vielleicht nicht diese fürchterlichen Fassaden machen müssen. Aber
ich glaube, das Spiel war als Switch 1 Spiel geplant und die Switch 2 Version wurde jetzt dazugehaut, weil das Spiel wurde tatsächlich verschoben. Das ist, glaube ich, um ein ganzes Jahr zurückgeschoben worden. Leise im Hintergrund während der Entwicklung.
Ja. Aber da muss man halt eben sagen, also wenn wir nicht eine Switch 2 hätten, dann wird das Ding, glaube ich, komplett gereviewbombt werden.
Aber die Leute, also was ich so mitbekomme, sind die Leute ziemlich positiv dem Spiel gegenüber.
Ja, weil es ist, also ich habe halt das Gefühl, dass die meisten, also ich kenne noch, also ich habe es wirklich nur online gehört, muss ich fairerweise sagen, aber alle, die ich kenne, die dieses Spiel spielen, spielen es halt auf der Switch 2.
Ja.
Das ist halt, und da läuft es ja wirklich flüssig. Also es schaut teilweise fürchterlich aus, aber es läuft flüssig, das kann man nicht sagen. Aber wenn man sich jetzt halt denkt, diese Optik und dann ruckelt es noch dahin. Und da muss man auch noch Echtzeitkämpfe abhalten, während es teilweise weit unter 30.
Die will ich mir gar nicht vorstellen. Die will ich mir gar nicht
also
vorstellen.
Ja.
Aber auf der Switch 2? Man muss es faktisch als Switch 2 Spiel sehen und die Switch 1 Version sowas wie das PS4 Cyberpunk damals. Vielleicht nicht so schlimm.
Ja, nein, aber ich glaube, das dürfte schon in diese Richtung gehen, nur dass halt lächerlich ist, weil du Cyberpunk mittlerweile auf der Switch 2 spielen kannst. Dieses Spiel mit seinen Blockhäusern es nicht schafft. Naja.
Okay. Aber okay, dafür kannst du ein Floor. Welchen Starter-Pokémon hast du genommen? Ein bisschen eine Fun-Frage am Ende. Kalimani, darf ich raten?
Nein, ich spiele es auf Englisch, aber ja, es ist Floink, ist das kleine Feuer.
Ja. Ich hab's auch. Ich hab auch Floink.
Ich habe erst nachher deinen Stream, ein bisschen in den Stream reingeschaut, da ist mir dann aufgefallen, dass wir es selber genommen haben.
Okay, ja, gute Wahl.
Sag ich mal, von den Kanto-Startern, hast du dir da auch schon was ausgesucht, oder?
Ja, ich habe Gluanda genommen.
Okay. Ja, dann haben wir alles gleich gemacht.
Aber bei den Kanto-Startern bin ich richtig lang gestanden. Ich glaube,
ich auch. Viel länger als beim anderen. Viel länger als beim anderen.
Ja,
aber leider liebe ich halt genau die Mega-Evolution von Glurak, also die Y-Evolution.
Ja, die Y ist hot. Und X ist
das auch. Ist eine meiner liebsten Mega-Evolutionen. Und deswegen habe ich mich dann leider doch dafür entschieden. Aber es tut mir ein bisschen weh, weil so ein Mega-Turtok wäre schon auch sehr cool gewesen. Also
ich mag das Mega bis auf Floor. Hast du ein Lieblings-Mega in dem Spiel bis jetzt? Gibt es ja einige. Abgesehen vom Mega-Dragon.
Scheiße, aber ist das ganze Gespräch über vermieden, über das zu reden. Jetzt greifen wir das nicht auch noch auf. Ich überlege jetzt gerade von den neuen, ob wir da irgendeine.
Hast du Mega Starmie gesehen?
Habe ich noch gar nicht gesehen, nein.
Okay, na dann mach dich auf was gefasst. Ist witzig.
Okay. Nein, also soweit von den neuen, dieses Gramauk, oder wie wäre es? Das Mega-Gramauk. Also die Feuerkuh.
Die Vulkankuh ist alt. Die war schon in Alpha Saphir und Omega Rubin. Ja.
Echt? Aber
ist cool. Ja.
Also die. Nein, aber ich meine, die Mega-Evolution ist alt?
Ja, die kam damals schon am 3DS raus.
Ah. Okay. Ja. Ja, dann kommt's, muss ich fairer sagen, vielleicht einfach cooler rüber jetzt aus der Perspektive, weil es halt einfach so groß auch und ja.
Ich liebe es, Pokémon am Fernseher spielen zu können.
Ja, voll.
Das ist cool.
Ja.
Okay.
Dann gefällt mir aber doch keine von den neuen noch.
Noch gar keinen, okay. Aber es gibt ja viele, das muss man auch dazu sagen.
Nein, es sind einige okay. Ja, aber es ist keine meiner von den neuen jetzt in meinen Top.
Es gibt keine neuen Pokémon, aber es gibt viele neue Mega-Entwicklungen.
Ja, das finde ich okay. Das finde ich ganz ehrlich okay. Und ich finde, das ist sogar etwas, was ich mir fast wünschen würde. Ich weiß, da stehe ich vielleicht allein da, aber ich bräuchte ehrlich gesagt in der nächsten Pokémon-Generation auch keine neuen Pokémon.
Oh,
ich möchte, dass dieses Spiel funktioniert und sie sich mal wirklich hinsetzen und es einfach wieder ein gutes Pokémon sich überlegen, was das überhaupt heißt. Und all ihre Ressourcen da reinstecken, weil wenn ich mir anschaue, was dann für die neue Pokémon teilweise rausgekommen sind, lasst es einfach. Ihr habt dazwischen einen guten Run gehabt, sucht euch die Besten raus. Es ist, ich weiß nicht, ich mag nicht noch irgendwelche Flamingo-Pokémon, die Flamingo heißen haben
weißt
oder
du,
sowas.
Okay, wir beenden gleich das Gespräch. Aber ich möchte noch dazu sagen, Flamingknot ist mein Main gewesen in Karmesin und Purpur. Und Karmesin und Purpur ist in meinen Top 5.
Ich also verstehe beide dieser Aussagen so Meinung überhaupt nicht. Aber lustig, dass wir uns bei dem jetzt ziemlich einig waren eigentlich.
Ja, nein. Im Vorhinein dachten wir schon, okay, der Dahl wird das overhypen, der Ben wird das ein bisschen runterbringen. Aber ich glaube, wir treffen uns bei Pokémon Legend ZA zumindest ziemlich in der Mitte.
Ja, voll.
Cool, Ben, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß in Illumina City.
Ja, dir auch. Passt, trotzdem was.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.